Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas: Welches ist der ganz exakte Bibeltext?
Wir haben jetzt in der ersten Stunde die Basis gelegt für die Thematik Mehrheitstext contra Nestle Aland. Und nun gehen wir so richtig ins Thema hinein. Heute ist klar, unter den meisten Kirchengeschichtlern, es hat nie eine kirchliche Rezension des Neuen Testaments gegeben. Dazu gibt es keine Beweise aus der Kirchengeschichte. Und darum auch die meisten Wissenschaftler, die den Nestle-Aland-Text vertreten, die kommen auch nicht mehr damit. Das ist eigentlich Schnee von gestern. Also die Behauptung von Westcott und Hort, die aber, kann man sagen, für so viele Menschen den Todesstoß für den Textus Receptus und den Mehrheitstext bewirkt hat. Diese Behauptung ist ein Mythos, ohne geschichtliche Grundlage. Es ist ja interessant, manchmal herauszufinden, was führt dazu, dass ein Wissenschaftler seine Meinung ändert. Und oft sind das gar nicht so wissenschaftliche Sachen. Oder gerade wenn man mit Atheisten und Agnostikern zu tun hat, merkt man, die haben den Eindruck, wir sind die Wissenschaftler heute. Alle anderen, das sind eigentlich ziemlich dumme Leute. Aber wir sind wirklich wissenschaftlich. Aber es ist ja nicht so, dass die Menschen im Allgemeinen durch Logik und durch zwingendes Denken sich leiten lassen. Man hat ja eine Untersuchung gemacht über rauchende Ärzte. Und man hat festgestellt, es gibt etwa prozentual gleich viele rauchende Ärzte wie Nichtärzte. Das heißt also, dieses Mehrwissen, und es ist ein riesiges Mehrwissen, an Informationen, wie schädlich Rauchen ist, führt nicht zwingend zu einer anderen Lebensführung. Und das muss ja schon zu denken geben. Dass oft entscheiden wir uns aufgrund von anderen Dingen für eine gewisse Sache und gar nicht so sehr für, wegen den eigentlichen logischen Argumenten. Und so kann man das auch hier feststellen. Und das wichtigste Argument, das eigentlich für viele so zur Überzeugung geführt hat, also komm, können wir gerade vergessen, Nestle, der Mehrheitstext, Textus Receptus, das ist nun ein Mythos ohne geschichtliche Grundlage. Jetzt dreht sich aber der Spieß. Trotzdem gibt es den Mehrheitstext. Ohne Rezension. Jetzt muss mal einer erklären, wie ist das möglich? Dass da eine so große Übereinstimmung ist von Handschriften aus allen möglichen Ländern, ob aus der Türkei, Griechenland, aus Rom oder Italien. Ja, und das alles ohne Rezension. Wie kommt diese Einheit zustande? Heute ist nun populär unter Nestle-Aland-Anhängern die sogenannte Prozesstheorie. Da sagt Ihnen jemand, ja, das ist schon so, es hat nie eine solche offizielle Rezension gegeben, zentral gesteuert und so, sondern das ist mehr in einem Prozess geschehen, diese Vereinheitlichung. Und zwar wurden die Manuskripte einfach mit der Zeit immer mehr angeglichen. Also man hat da in einem Skriptorium abgeschrieben und dort, aber so mit der Zeit hat das immer mehr zu einer Vereinheitlichung geführt in einem längeren Prozess. Ja, gut. Aber jetzt sollte man die Mathematik mit einbringen. Dies ist mathematisch gesehen ein Unsinn, diese Behauptung. Ohne zentrale Rezension können sich Texte, die immer wieder abgeschrieben werden, nicht allmählich angleichen. Man kann kein mathematisches, statistisches Wahrscheinlichkeitsmodell aufstellen, das erklären würde, wie da eine Annäherung stattfindet. Sondern durch Abschreiben entsteht immer mehr Divergenz. Also immer größeres Auseinandergehen. Es muss eine zentrale Rezension geben oder dann gibt es eben immer mehr ein Auseinandergehen. Also mathematisch geht das nicht. Und zwar zeigen nun mathematische Untersuchungen mit Hilfe der statistischen Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass die richtige Lesart aus dem Urtext immer in einem Mehrheitstext zu finden sein wird. Und da muss man dann die Annahme machen im Modell. Die Wahrscheinlichkeit ist gleich groß, die Wahrscheinlichkeit, dass eine falsche Lesart aus einer schlechten Handschrift in eine gute Handschrift gelangt, ist gleich groß wie die Wahrscheinlichkeit, dass eine gute Lesart in eine schlechte Handschrift gelangt. Ich habe hier verwiesen auf Hodges und Hodges. Ganz am Schluss habe ich ja noch Literaturangaben. Da muss man dann unter Hodges, Hodges schauen. Und dann sieht man ganz am Schluss einen Aufsatz, der in einem Buch von Pickering vorkommt, The Implication of Statistical Probability for the History of the Text. Und da hat nun ein Spezialist für statistische Wahrscheinlichkeitsrechnung das für die Handschriften vorgerechnet. Sie können das nachschauen und der zeigt, mathematisch geht das eben nicht, was die Nestle-Anhänger sagen. Ganz am Schluss habe ich da noch versucht, ein Bildchen herzustellen mit drei Generationen. Da haben wir also zuoberst das Original, sagen wir das originale Johannesevangelium. Und jetzt habe ich dann als zweite Generation hingeschrieben drei Handschriften, die jetzt von da kopiert werden. Und bei zweien steht R und einmal steht F. Also richtig, richtig, falsch. Sagen wir, in der zweiten Generation hat jemand anstatt der eingeborene Sohn eingesetzt der eingeborene Gott. Ja? Nun, wird natürlich wieder abgeschrieben von diesen Abschriften. Jetzt kommt die dritte Generation. Jetzt von der falschen Handschrift gibt es da wieder zwei falsche Abschriften. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein Abschreiber auch noch mit einer anderen Handschrift vergleicht und dann dort wieder Sohn hereinholt, die ist ja gegeben. Genauso wie, schauen wir bei der richtigen Abschrift, da gibt es nun auch wieder zwei, die sind richtig und eine ist falsch. Weil auch da ist es natürlich möglich, dass der mit einer schlechten Handschrift vergleicht und sich sagt, oh, der hat das anders, ich nehme das mit rein. Und dann mit der anderen richtigen Handschrift nochmals. Und so kann man jetzt das durchrechnen, Generationen über Jahrhunderte hinweg. Und dann sieht man, je später ein Fehler hineinkommt, desto weniger gut kann er sich dann allgemein verbreiten. Also die Chance, wenn man einen Fehler ganz früh reinbringt, und natürlich die Gnostiker, die waren schon im ersten Jahrhundert am Werk. Das sehen wir aus 1. Timotheus 6, Vers 20. Da können sich gewisse natürlich in der ersten Zeit ziemlich stark durchsetzen, weil die so früh sind. Aber aufs Gesamte gesehen, mathematisch, sind die immer im Nachteil. Und dass schließlich das Falsche immer in einer Minderheit von Handschriften zu finden ist und das Richtige in einer Mehrheit. Aber da kann also kreuz und quer kann das dabei verschoben werden. Und nun, das ist natürlich ein Schlag, weil die meisten Spezialisten für Neutestament-Überlieferung, das sind ja nicht Mathematiker. Und darum werden diese Dinge auch viel zu wenig in dieser Sache mit berücksichtigt. Und dann kann man, das ist eben so, ein Philologe, der kann schnell mal sagen, ja, da kann man sich irgendwie vorstellen als ein Prozess und allmählich eine Angleichung und so, ja. Das ist typisch, wie ein Philologe spricht. Aber dann, wenn ein Mathematiker oder ein Naturwissenschaftler kommt, der sagt, nein, das kann man das nicht. Das kann man im Modell nachrechnen, das funktioniert überhaupt nicht. Und darum haben die ja manchmal so Probleme, ja. die Philologen mit den Naturwissenschaftlern und umgekehrt, die denken ganz anders. Aber am besten ist man kombiniert beides. Und da ist es nun auch sehr hilfreich, dass man zeigen kann, dass das funktioniert nicht. Das ist wirklich wissenschaftlich nicht nur schwach, sondern das ist eigentlich nicht verantwortbar. Diese Behauptung mit dem Prozess. Das ist wirklich ein Wunschdenken, aber faktisch, modellhaft kann man das überhaupt nicht. Weder faktisch noch modellhaft kann man das nachvollziehen. Aber es kommt alles noch besser. Jetzt ist es so, wir haben gesprochen über diese frühen Papyri, die man gefunden hat im 20. Jahrhundert aus Ägypten und die eben sehr deutlich Codex Vaticanus und Sinaiticus stützten. Und werden die in Nestle-Aland auch immer wieder als Stützen angeführt. Nun ist aber Folgendes zu sagen, man hat die ganz genau untersucht und hat festgestellt, in diesen frühen, sogenannten alexandrinischen Papyri, findet man auch Mehrheitstextlesarten. Das dürfte es natürlich nicht geben, hätten Westcott und Hort recht gehabt mit dieser Rezension. Denn die sagten, diese Lesarten, die stammen ab 350. Jetzt findet man sie in den Handschriften konkret, auch in den frühen Jahrhunderten, bis ins erste Jahrhundert. Oh. Und zwar hat man da 860 Mehrheitstextlesarten gefunden. Jetzt kommt aber noch Folgendes dazu. Die Papyri decken insgesamt nur etwa 30% des Neuen Testaments ab. Und für viele Texte gibt es nur gerade einen Papyrus. Zum Beispiel beim Johannesevangelium gibt es da Überschneidungen, aber dann wieder Texte gibt es dann nur eine Bezeugung. Und es ist so, wenn man diese Handschriften durcharbeitet, dann sieht man, mit jedem weiteren Papyrus steigt die Zahl der neu entdeckten Mehrheitstextlesarten. Und jetzt hat wieder einer das mit Hilfe der Mathematik hochgerechnet. Nun, statistisch, wenn wir 3 Papyri hätten aus der Frühzeit, aus Ägypten, für das ganze Neue Testament, dann ergibt das als Hochrechnung etwa 5000 Mehrheitstextlesarten. Dann wäre quasi im Prinzip alles abgedeckt. Das ist eine Verheerung. Aber ich habe dieses Argument noch nie gelesen bei Gegnern. Warum nicht? Diesen Argumenten muss man sich stellen. Gut, aber es gibt weiteres. Frühe Kirchenväter. Ich habe Kirchenväter in Anführungsstrichen gesetzt. So bezeichnet man Bibellehrer aus den frühen Jahrhunderten der Christenheit. Aber ich habe ein bisschen Mühe mit dem Namen Väter, weil der Herr Jesus seinen Aposteln gesagt hat in Matthäus 23, lasst niemanden auf der Erde euren Vater nennen. Denn einer ist euer Vater im Himmel. Das heißt natürlich nicht, dass meine Kinder mir nicht Vater oder Papa sagen sollen. Der Herr Jesus meint, als geistlicher Titel sollen wir uns nicht Vater nennen lassen. Und wenn man dann eben von diesen Kirchenlehren, eben als Kirchenvätern spricht, ja, habe ich kein gutes Gefühl. Aber das ist die übliche Bezeichnung für Schriftsteller, für Bibellehrer aus den frühen Jahrhunderten. Nun, die haben Kommentare geschrieben über die Bibel und auch Bücher geschrieben über aktuelle Themen von damals. Das haben wir nicht erst in unserer Zeit begonnen, über aktuelle Dinge was zu schreiben, was sagt die Bibel dazu. Das haben die auch schon gemacht. Nun, die zitieren natürlich sehr oft die Bibel. Und jetzt ist es so, wenn man die Untersuchung von Miller anschaut, der hat 76 Autoren aus der Zeit von 100 bis 400 nach Christus durchgearbeitet und ihre Zitate angeschaut und er kommt zum Resultat, eine Mehrheit davon zitiert den Mehrheitstext in den Bibelzitaten. Ja, das wusste man schon länger. Und das Gegenargument war dann immer so, ja, das darf man sich natürlich nicht so vorstellen, dass das ursprünglich so war. Sondern, nicht wahr, diese Kirchenväter wurden ja in den späten Jahrhunderten immer wieder gelesen. Und da haben sich dann später die Leute, die den Mehrheitstext benutzt haben, die haben sich gestört an diesen Bibelzitaten und haben dann nachträglich in den Handschriften eben das wieder rückkorrigiert, damit es schön mit dem mit dem Mehrheitstext übereinstimmt. Es gibt ein sehr bekanntes Beispiel von einem sogenannten Kirchenvater, der sehr beliebt war, den man gerne vorlas. Zum Beispiel im Kloster, den Mönchen. Und dort findet man tatsächlich den Prozentsatz enorm viel höher Mehrheitstext als bei den anderen. Also dort in diesem Fall kann man das annehmen, dass das geschehen ist. Aber Miller rechnet natürlich nicht mit solchen Beispielen, sondern er rechnet mit Beispielen, die nicht verdächtig sind und kommt nicht mal auf, sagen, 50-50, sondern eine Mehrheit. Aber was auch noch interessant ist, wenn das wirklich geschehen wäre, dass man die angeglichen hätte, dann müsste man ja erwarten, dass man die doch ziemlich konsequent korrigiert hätte. Und nicht nur einfach so, dass eine Mehrheit Mehrheitstext wäre und dann doch einen rechten Anteil eben nicht Mehrheitstext. Nun, von der Wahrscheinlichkeitsrechnung her ist zu erwarten, dass bei Fehlern, die sehr früh hineingekommen sind, das Verhältnis in den früheren Generationen der Abschriften so ist, dass das Verhältnis zwischen Fehler und richtig, dass das noch eher in ein Gleichgewicht, sich ein Gleichgewicht annähert. Aber mit den zunehmenden Generationen wird der falsche Text immer mehr zu einem Minderheitstext werden. Das erwartet man von der Mathematik her. Also das würde von daher auch wieder schön passen. Und jetzt kommt noch dazu, in den frühen Übersetzungen gibt es auch zahlreiche Unterstützung des Mehrheitstextes. Nicht wahr? Das Neue Testament wurde sehr früh bereits übersetzt in andere Sprachen. Zum Beispiel ins Lateinische schon im 2. Jahrhundert. Diese Übersetzung nennt man die altlateinische Übersetzung. Und dann ab 400 wurde nochmals eine Übersetzung gemacht, die Vulgata. Das wurde dann zur Standardbibel der katholischen Kirche. Und man hat sehr früh das Neue Testament übersetzt ins Syrische. Das ist das Gleiche wie Aramäisch. Und man hat sie übersetzt in verschiedene ägyptische Dialekte. Also koptische Dialekte. Und nun hat da einer mal eine Arbeit gemacht, der Kevin James, hat konsequent durchgearbeitet die altlateinische Übersetzung und für einen großen Textabschnitt, syrische Peschitta, die altlateinische Übersetzung aus dem 2. Jahrhundert, die syrische Peschitta, dann die mittelägyptische Übersetzung, wohl etwa 3. Jahrhundert nach Christus, und findet in der altlateinischen und der syrischen Peschitta eine ganz klare Mehrheit für den Mehrheitstext. Aber schon gemischt. Das haben wir auch zu erwarten, dass es eine Mischung gibt, nicht wahr? Aber eine Mehrheit für den Mehrheitstext. Und wenn man natürlich auch da wieder sagt, ja, das hat man sicher später dort angepasst, dann ist das natürlich ein Vorurteil. Denn das kann ja niemand beweisen. Und wir haben ja den Beweis allein schon mit den alten Papyri, dass es eben effektiv diese Durchmischung gibt mit dem Mehrheitstext in den frühen Jahrhunderten. Dort kann ja niemand mehr sagen. Bei den Übersetzungen, bei den Kirchenvätern können wir sagen, ja gut, das haben die später noch so ein bisschen abgeändert. Aber im Licht der Papyri, wo man mit der Hochrechnung sogar auf die 5000 Mehrheitstextlesarten kommt, das funktioniert nicht. Und nun ist eine wichtige Feststellung, alle bedeutenden Lesarten entstanden vor 200 nach Christus. Und danach hatten falsche Lesarten keine Chance mehr. Weil das Neue Testament dann schon so oft abgeschrieben war, dass die mit falschen Lesarten gar keine Chance mehr hatten. Wir sehen also in den frühen Jahrhunderten, in der ganz frühen Zeit, da haben auch ihr Lehrer bewusste Änderungen vornehmen wollen, um ihre falschen Lehren zu stützen. Natürlich, die meisten Unterschiede sind entstanden durch Abschreibefehler und so weiter. Aber es gibt auch Fälle, wo man eindeutig von bewusster Veränderung mit Absichten von Irrlehren sprechen kann, wie, ich habe ein Beispiel erwähnt, Johannes 1, Vers 18. Der eingeborene Gott. Ja, aber ab 200 nach Christus konnten die Irrlehrer nicht mehr auf dieser Schiene arbeiten und die mussten dann in der weiteren Zeit den Mehrheitstext auch benutzen und damit versuchen, ihre Irrlehren zu beweisen. Nicht wahr? So wie das die Irrlehrer dann auch später, in späteren Jahrhunderten getan haben. Jetzt kommt aber noch etwas dazu. Nach Ägypten wurden keine originalen Handschriften gesandt. Dort konnte man die Abschriften deshalb nicht an perfekten Urtextvorlagen korrigieren. In Italien, Römerbrief, Griechenland, 1. und 2. Korintherbrief, 1. und 2. Thessalonicher Brief und so weiter. Und in der Türkei, Kolosserbrief, Epheserbrief, Offenbarung, 1. und 2. 3. Johannesbrief, waren die originalen Schriften noch längere Zeit vorhanden. Möglicherweise während einigen Jahrhunderten, denn so lange konnten Papyrus-Handschriften auch in diesen Ländern überleben. Deshalb konnten die Abschriften dort an solchen perfekten Urtextvorlagen über eine längere Zeitperiode hinweg immer wieder geeicht werden. Der Urtext wirkte, ich sage jetzt nicht Grundtext, sondern der Urtext, das sind die originalen Handschriften, der Urtext wirkte als Korrektiv in Italien, Griechenland und in der Türkei. Aber in Ägypten hatte man das nicht. Und das ist noch interessant. Das ist ein Standardbuch von Kurt Alland und seiner Frau Barbara Alland, der Text des Neuen Testaments. Da beschreibt er alle wichtigen Dinge, die man kennen muss, um mit dem Nestle-Alland-Text arbeiten zu können. Und er schreibt über die frühen Papyri, die weisen einen freien Text auf. Die meisten. Das heißt also einen Text, der erstaunlich fließend ist. Warum bewegt er sich so? Und der Text aus anderen Ländern, der bewegt sich nicht so. Weil die kein Korrektiv haben. Nicht wahr, wenn man nicht weiß, woran soll man sich korrigieren? Dann korrigiert man sich an die Handschrift und diese. Aber das gibt keine Orientierung. Aber in Griechenland konnte man nach Korinth gehen. Bitte schön, dürfte ich mal meine Handschrift vergleichen mit dem originalen Brief von Paulus? Ja, der war noch da. Da konnte man die Handschriften korrigieren. Und so hat das natürlich eine einigende Wirkung gegeben für die Handschriften, weil da ein Korrektiv vorhanden war. Übrigens, wie konnte man wissen, dass eine Handschrift wirklich von Paulus war? Die könnten ja irgendetwas erzählen. Nun, Paulus sagt ja am Schluss des 2. Thessalonicher Briefes, der Gruß mit meiner des Paulus Hand, welches das Zeichen ist in jedem meiner Briefe. Der Apostel Paulus hat ja die meisten Briefe diktiert, aber den Schluss mit der Begrüßung hat er immer eigenhändig geschrieben. Und im 2. Thessalonicher Brief war das nun wichtig, dieser Hinweis, weil die hatten in der Zwischenzeit, nach dem 1. Thessalonicher Brief, hatten die einen gefälschten Brief bekommen. Als wäre von Paulus. 2. Thessalonicher 2 spricht davon. Sie sollen sich nicht erschrecken lassen durch Brief als durch uns. Und jetzt schreibt Paulus den zweiten Brief und sagt, das ist der Gruß mit meiner des Paulus Hand, welches das Zeichen ist in jedem meiner Briefe. Dann konnten die Thessalonicher den ersten Brief wieder hervorholen. Wow, das ist ja die gleiche Schrift wie den ersten. Und dann konnten sie den zweiten Brief vernichten. Wir haben keine Spur von diesem gefälschten Brief. Nur den ersten und den zweiten. Und so konnte man natürlich auch vergleichen zwischen anderen Paulusbriefen und konnte beweisen, das ist genau die gleiche Schrift wie in Thessalonich, genauso in Korinth, genauso in Ephesus. Das ist das Original. Nun ist noch Folgendes. Tertullian, auch ein sogenannter Kirchenvater, der schreibt um 208 nach Christus. Wörtlich. Diejenigen apostolischen Gemeinden, könnte man durchgehen, in denen die wahrhaftige Herrschaft der Apostel in ihrer Stellung immer noch überragend sei, in denen ihre eigenen echten Schriften, lateinisch Authentikae, gelesen werden, indem jede für sich die Stimme jedes Einzelnen von ihnen verbreitet und das Angesicht jedes Einzelnen von ihnen darstellt. Wenn Achaia nahe bei euch ist, findet ihr Korinth. Jetzt merkt ihr, ich habe das Beispiel mit Korinth nicht einfach so aus der Luft gegriffen. Da sagt Herr Tullian selbst, dann geht doch bitte mal nach Korinth, wenn ihr schon mal in Achaia seid, in der Gegend. Findet ihr Korinth? Wenn ihr nicht weit entfernt seid von Mazedonien, habt ihr Philippi? Für den Philipperbrief. Ihr habt die Thessalonicher. Wenn ihr nach Asien hinüber gelangen könnt, findet ihr Ephesus. Wenn ihr überdies nahe bei Italien seid, habt ihr Rom, von wo hier auch in unsere Hände die wahre Autorität der Apostel selbst gelangt. Und das schreibt er in seiner Schrift Vorschriften gegen die Irrlehrer. Und diese Übersetzung geht zurück auf The Anglicane Fathers von Holmes, Band 3. Ja, da sehen wir, die Möglichkeit war wirklich da, in den frühen Jahrhunderten, als Korrektiv die originalen Handschriften zu nehmen. Und darum müsste man eigentlich schon aufhorchen, wenn nun diese Handschriften aus Ägypten sind und von der Mehrheit abweichen, dann ist das nicht so ein starkes Argument, dass sie alt sind. Weil eben dort der Text sehr schnell ein fließender Text werden konnte. Und noch etwas weiteres. Gute Handschriften wurden viel gebraucht und gingen dadurch schneller zugrunde. Schlechte Handschriften blieben besser erhalten. Ja, ich kann das sehr schön illustrieren anhand von meiner Bibel. Das ist immer noch die gleiche, die ich mit 14 Jahren begann zu lesen. Und ich liebe sie, weil ich da alles drin habe, was ich brauche. Das heißt nicht mehr ganz alles. Darum muss ich mir da eine zweite zulegen. Und da kann ich dann jeweils auch diese, wenn ich es nicht gerade, jetzt an 1. Timotheus 6, habe ich es dann aus dem Gedächtnis zitiert vorhin, die Lücken, aber wenn ich gerade die Lücke nicht ausfüllen kann, dann nehme ich dann die. Die ist kaputt und zerschlissen und da fallen Teile heraus vom Text. Aber ich kann sagen, ich habe zu Hause noch viel ältere Bibeln. Denn die stammt aus den 1950er Jahren. Aber ich könnte aus dem 19. Jahrhundert Bibeln nehmen und die wären in einem wunderbaren Zustand. Warum? Weil ich sie nicht jeden Tag gebraucht habe. Oder gar nicht. Einfach schön im Büchergestell. Das heißt also, ihr könnt herausfinden in meiner Bibliothek, welche Bücher ich viel gebrauche und welche wenig. Also bei der Bibel kann man das sehr gut zeigen. Nun, wenn eine sehr alte Handschrift erhalten geblieben ist bis heute, könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass sie schlecht war. Und das ist nämlich interessant. Man hat ja noch mehr Papyri gefunden. Und auch diejenigen aus der Zeit nach 400 nach Christus, die späteren Papyri, die sind auch alexandrinisch. Ja, warum sind die erhalten geblieben? Offensichtlich haben wir gemerkt, also das sind schlechte Handschriften. Die hat man offensichtlich darum auch nicht so gebraucht, darum sind sie erhalten geblieben. Und jetzt versteht man auch, warum die Urtextschriften verloren gegangen sind. Denn die musste man dauernd brauchen, um wieder zu korrigieren. Das Korrektiv, das waren die begehrtesten Schriften. Und die gingen verloren. Und Gott hat damit auch eine Absicht gehabt, denn hätten wir die heute noch, das wären Wallfahrtsorte für Götzendienst. Ja, es ist so wie mit dem Grab von Mose. Niemand weiß sein Grab bis auf den heutigen Tag, 5. Mose 34. Und der Satan hat mit dem Engel Michael, der für Israel steht, im Judasbrief, gestritten um den Leib Mose. Warum wohl? Ja, offensichtlich wollte er das Grab bekannt machen. Der Teufel wusste, wo Mose ist. Und damit hätte er Israel sofort in den ärgsten Götzendienst führen können. Aber der Engel Michael widerstand ihm, das war nie möglich bis heute. Ja, das so als Beispiel. Das erklärt, dass darin auch Gottes gute Hand drin liegt. Jetzt kommt noch etwas. Sind die frühen Handschriften, auf die sich der Nestle-Aland-Text so stark stützt, qualitativ gut? Nun, diejenigen, die ständig so als die großen Zeugen angeführt werden, das ist Sinaiticus und Vatikanus. Habe ich jetzt so viele Male erklärt. Aber ganz im Sinn der alten Römer, die Wiederholung ist die Mutter des Lernens. Also, Hoskier, ein Wissenschaftler für Handschriften, hat Aleph, also Sinaiticus und Vatikanus, B, miteinander verglichen. Allein in den Evangelien fand er 3000 wesentliche Unterschiede. Dann, was dann von Rechtschreibung und so anbetrifft, noch viel mehr. Aber 3000 wesentliche Unterschiede, allein in den Evangelien. Das heißt also, jede Handschrift ist mindestens, wenn sie gleichwertig sind, mit 1500 Fehlern versehen. Nur in Evangelien. Wäre das eine gute Arbeit, wenn wir die Evangelien abschreiben würden und wir hätten dann 1500 wesentliche Fehler drin? Ich spreche nicht von den Abschreibefehlern, das ist ja selbstredend. Das gibt die Korrekturprogramme, oder? Heute. Aber jetzt, wenn man das anschaut, Aleph und B sind aber die wichtigste Grundlage für den Nestlé-Land. Also da hätte ich dann nicht so ein tiefes Vertrauen. Nun, schlimmer wird es dann mit den Papyri. Viele der Papyri fallen auf durch ihre überaus zahlreichen, offensichtlichen Fehler. Also man sofort erkennt, dass da hat der Schreiber gepfuscht oder er hat nicht gut aufgepasst und so weiter. Und sie sind auch bekannt für ihre große Uneinheitlichkeit untereinander. Ich gebe ja immer wieder die Literatur in Klammer an, nicht immer erwähne ich es da. Pickering, Seite 121 und folgende. Da kann man dann nachschauen unter Literatur. Da habe ich ja Bücher aufgeschrieben pro Mehrheitstext, pro Nestlé-Aland. Bei pro MT habe ich Pickering, zweitletzter Platz, The Identity of the New Testament Text. Revised Edition, Nashville, 1980. Das ist dieses Buch. Das sollte man unbedingt gelesen haben. Es gibt ja viele, aber es gibt schlechte und es gibt bessere. Aber das ist nun wirklich ein ganz, ganz entscheidendes Buch. Und da muss man sich den Argumenten stellen. Ja. Und weiter. Die Einteilung in Texttypen, das haben wir ja bereits besprochen. Alexandrinischer Text, Mehrheitstext und dann, wofür sich eigentlich niemand oder fast niemand, muss ich sagen, interessiert, westlicher Text. Diese Einteilung ist eigentlich problematisch. Weil das eine theoretische Einteilung ist. Es gibt keine Handschrift, da könnte man sagen, das ist nun der alexandrinische Text oder das ist nun der Mehrheitstext. Wir haben gesehen, bei den alten Papyri. Natürlich sind die sehr stark eben wie Vaticanus und Sinaiticus, aber die haben auch Mehrheitstextlesarten. Und dann spricht man eben von Mischtext. Aber das gilt eigentlich für alle Handschriften, dass sie Mischtexte sind. Also in der Praxis gibt es gar nicht wirklich alexandrinisch, wirklich Mehrheitstext. Denn auch Mehrheitstexthandschriften, die haben auch ihre Fehler und Abweichungen. Ja, jetzt könnte man das am besten so sagen, für die Praxis. 100% oder sagen wir knapp 100% der Handschriften stimmen zu 80% überein. Also über 80% gibt es überhaupt keine Diskussion. Das ist so klar, weil da eine Übereinstimmung da ist. So gewaltige Übereinstimmung. 99% der Handschriften stimmen zu 90% oder noch mehr überein. 95% der Handschriften stimmen zu 94% überein. Und da ist ein Fehler reingekommen. Ja, ich glaube, das war 99% der Handschriften stimmen zu 97% überein. Was sage ich? Nein. Doch, das stimmt ja, natürlich. 90% der Handschriften stimmen zu 97% überein. Ja. Also nochmals, 100%, 80% Übereinstimmung. 90% Übereinstimmung. 95%, 94% Übereinstimmung. 90% der Handschriften stimmen zu 97% überein. Und weniger als 90% der Handschriften stimmen zu 100% überein. Ja, so kann man es sagen. Und das ist doch überwältigend. Natürlich, je nachdem, wie man die Rechnung macht, es ist manchmal schwierig, weil Unterschiede können ja sein, dass wirklich ein Wort fehlt da und am anderen Ort ist es da. Oder es kann sein, dass nicht etwas fehlt, sondern es steht ein anderes Wort. Oder manchmal ist es eine Umstellung, Die gleichen zwei Wörter, nur einfach in einer anderen Reihenfolge. Und so ist es natürlich ein bisschen schwierig, wie man das ganz genau prozentual rechnet. Aber so, damit man eine Größenordnung bekommt, so funktioniert das. Es sind alles Mischtexte und es gibt so gewaltige Übereinstimmung. Nun, kann man sagen, Nestle-Aland-Vertreter, die stimmen dem zu, dass eigentlich 90% des Textes ist absolut sicher. Denn Nestle-Aland, ich habe hier Nestle-Aland-Text und die beste Mehrheitstextausgabe, The New Testament in the Greek in the Original Greek von Robinson und Pierpont, 2005 herausgegeben. Also, wenn man die miteinander vergleicht, dann ist es eben so, 90% ist auf den Buchstaben genau gleich. So. Das ist aber noch interessant für mich, weil hier sehe ich, für 90% sind die Nestle-Aland-Vertreter eigentlich eine Art Mehrheitstextvertreter. Weil da glauben sie, dass der richtige Text wirklich in der Mehrheit der Handschriften zu finden ist. Hat man's? Die sagen ja nicht, wir sind Mehrheitstextvertreter. Für uns ist nicht wichtig, wir zählen nicht die Zeugen, sondern wir wiegen die Qualität der Zeugen. Also, da sind sie, praktisch gesehen, sind sie ganz klar Mehrheitstextvertreter. Sie glauben, dass für das meiste, für 90% in der Mehrheit der Handschriften der richtige Text zu finden ist. Und jetzt kommt ein weiteres Argument. Die Nestle-Aland-Vertreter, die sagen oft, wir zählen nicht, ja, ich sag besser so, sondern wir wiegen. Und eben unsere Zeugen, die haben eben mehr Gewicht, weil sie so alt sind, weil sie, und es gibt noch verschiedene andere Gründe, weil sie die anderen Lesarten dann besser erklären, wie die entstanden sind später und so weiter. Gut, jetzt wollen wir mal Handschriften wiegen. Und das hat Kevin James auf ganz interessante Art gemacht. Ja, wir haben gesehen, 90% des Textes ist ohne Diskussion. Nestle-Aland und Mehrheitstext stimmen völlig überein. Jetzt kann ich eine einzelne Handschrift nehmen und mal sehen, wie diese einzelne Handschrift, wie genau gibt sie diese eindeutigen 90% wieder? Oder? Dann sehen wir, dann haben wir einen objektiven Maßstab, wo wir sehen können, wie gut ist die Qualität. Und da hat Kevin James das gemacht für eine ganze Serie von Handschriften anhand des Matthäusevangeliums. Einmal diese 28 Kapitel durchgearbeitet für den Codex Vaticanus, Sinaiticus und dann ganz unverdächtig für die Minuskelhandschrift 962. Ist nicht irgendwie besonders berühmt oder so. Die stammt aus dem Jahr 1498 nach Christus. Dann hat er die Minuskel 461 genommen, aus dem Jahr 835 nach Christus. Die 1278 aus dem 12. Jahrhundert. 440 auch aus dem 12. Jahrhundert. Und dann noch den Codex D. Das ist diese komische Handschrift mit dem westlichen Text. Ja. Und jetzt hat er gesehen, die Vatikanus-Handschrift stimmt zu 87% überein mit dem eindeutigen Text. Also weicht 13% ab davon. Der Sinaiticus ist aber deutlich schlechter. 73% Übereinstimmung. Oh, und jetzt nehmen wir mal so diese unverdächtige Handschrift, ganz späte, tief verachtete Mehrheitstext-Handschrift, ja? 962 aus 1498 nach Christus, die hat 86% Übereinstimmung. Die ist also deutlich besser, viel besser als der Sinaiticus. Obwohl die 1000 Jahre jünger ist. Ja gut, mit dem 1000 Jahre jünger müssen wir sowieso aufpassen, denn eine Handschrift, sagen wir, aus dem Jahr 900, kann eine Kopie sein von einer Vorlage aus dem Jahr 250. Und so wurde auch gearbeitet. Da hat man auch Hinweise, dass also Vorlagen auch mehrere Jahrhunderte älter sein konnten. Und dann muss man gar nicht so staunen, wie eine Handschrift, die 1000 Jahre älter ist als Sinaiticus, wie die gut sein kann. jetzt die Handschrift 461 aus dem Jahr 835 nach Christus, die zeigt 93% Übereinstimmung. Das ist absolute Spitze. 1278 aus dem 12. Jahrhundert, 89, aber ist besser als Vatikanus. Und natürlich viel, viel besser als Sinaiticus. Und die Handschrift 440, auch aus dem 12. Jahrhundert, 89% Übereinstimmung. Ist auch viel besser als Vatikanus und Sinaiticus. Und der hat einfach so mal ein paar Handschriften rausgegriffen. Jetzt könnte man tausende andere nehmen. Jetzt fürs ganze Neue Testament. Da muss man sagen, das mit dem Wiegen, das sieht ganz anders aus, als wie das uns immer präsentiert worden ist. Und der Codex D, dieser westliche Text, der zeigt übrigens nur 44% Übereinstimmung. Also da sieht man, das ist wirklich eine Katastrophe. Aber da sind sich eigentlich alle einig. Ist natürlich auch ein Minderheitstext. Eben, die Katastrophe ist in einer ganz kleinen Minorität von Handschriften zu finden. Nun, die Nestle-Aland-Vertreter heute, wenn man ihnen sagt, ja, ihr baut einfach auf Vatikanus und Sinaiticus auf, die würden sagen, oh, das ist aber gar nicht schön, diese Behauptung. Wir sind Eklektizisten. Also unsere Methode ist der Eklektizismus. Das ist die NA-Methode. Und das heißt nicht einfach, was sagt Vatikanus und das nehmen wir, sondern wähle die Lesart, die am besten zum Kontext oder zum Autor und seinem Stil passt. Die sagen also, wir schauen nicht einfach das Ganze an, sondern wir gehen von einer Lesart zur anderen und überlegen uns in jedem Fall wieder neu und wägen ab die Kriterien. Gut. Wähle die Lesart, die am besten zum Kontext, zum Autor und seinem Stil passt. Zweitens. Wähle die Lesart, die am besten die Entstehung der anderen Lesarten erklärt. Drittens. Wähle die Lesart, die möglichst durch alte Handschriften bezeugt ist. Oder viertens könnte ich hinzufügen, wähle die Lesart, die möglichst schwer verständlich ist. Ja, wenn man sagt, eher haben Abschreiber etwas vereinfachen und glätten wollen, als dass sie es schwierig machten. Und so gibt es noch mehrere solche Kriterien. Sagt man, so schauen wir jede Lesart an. Gut, nehmen wir der eingeborene Gott. Ja. Wähle die Lesart, die am besten im Kontext zum Autor und seinem Stil passt. Ja, Johannes betont ja, dass Jesus Christus Gott ist. Nicht wahr? Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das passt ja. Und dann könnte man sagen, ja, aber eingeborener Gott. Und dann sagt einer, nein, man muss natürlich ein Komma denken. Nicht der eingeborene Gott, sondern der eingeborene, Komma, Gott, Komma, der in dem Schoß des Vaters ist, dann ist das nicht unbedingt eine Irrlehre. Aber aus der Kirchengeschichte wissen wir, dass das eben wirklich von Irrlehren vertreten wurde. Der eingeborene Gott. Ja, und jetzt, was wähle die Lesart, die am besten die Entstehung der anderen Lesarten erklärt? Ja, in Johannes 3, Vers 16 steht ja der eingeborene Sohn. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf das jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Ja, dann ist doch das eigentlich, kann man das gut erklären, dass ein Abschreiber eben diese Stelle gekannt hat und der hat dann eben diese Veränderung gemacht in eingeborener Sohn. Eben, so kann man das erklären, warum diese Veränderung entstanden ist. Nun, aber kirchengeschichtlich wissen wir, das war nicht so. Und dann könnte man auch sagen, nun wähle die Lesart, die möglichst durch alte Handschriften bezeugt ist. Oh, das ist so, der Fall. Bei Johannes 1, Vers 18. Und trotzdem ist es falsch. Aber es ist auch noch so, dass diese Kriterien sich immer wieder widersprechen. Das heißt, gemäß dem einen Kriterium käme man zu diesem Schluss, gemäß dem anderen zu jenem Schluss. Aber für etwas muss man sich ja entscheiden. Ja, natürlich. Und darum kann man sagen, diese Methode ist sehr subjektiv. Und darum, in der Praxis wirkt das so. Da kann man mit einem Nestle-Aland-Vertreter sprechen, dann sagt er, ja gut, das Nestle-Aland sagt auch nicht, das ist der absolute Text. Ich wähle dann jeweils anhand der Fußnoten, mache ich mir nochmals Gedanken über die Kriterien und da weiche ich manchmal von Nestle-Aland ab. Ja? Aber so wird's extrem beliebig. Und wie haben die das gemacht? Die haben ja noch neben dem SDA Land noch eine zweite Ausgabe gemacht, die habe ich auch aufgeführt am Schluss. The Greek New Testament, Fourth Revised Edition. Das ist eine Ausgabe speziell für Bibelübersetzer von Aland, Black, Martini, Metzger und Alan Wickgren. Und die ist speziell für Bibelübersetzer, denn die haben vor allem die ganz wichtigen Lesarten ausführlich besprochen. Und die haben dann bei jeder Lesart geschrieben, wenn sie ganz, 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 ganz sicher waren, das ist richtig, da haben sie gesagt, das ist A. Wenn sie, ja, nicht ganz, B. Und sehr oft ist es B, und aber auch sehr oft C, da heißt es dann, das Komitee war sich wirklich nicht sicher, wie sie sich entscheiden sollen. Aber sie haben sich dafür entschieden. Und dann gibt es noch D, und das heißt dann, das Komitee hat wirklich, lässt es eigentlich sehr offen, was richtig ist, aber sie haben jetzt doch so entschieden. Das heißt, die haben also im Komitee für jeden Fall eine Mehrheitsabstimmung gemacht, demokratisch. Und wenn die Mehrheit dafür war, gut, also in diesem Verhältnis machen wir B, machen wir C. Und sehen wir, wie subjektiv das ist. Das ist ein echtes Problem. Das Ganze wird dadurch subjektiv und nicht wissenschaftlicher. Und da gibt es noch einen Kommentar dazu, zu dieser Bibelübersetzer-Spezialausgabe, die heißt von Bruce Metzger, A Textual Commentary on the Greek New Testament. Da werden diese wichtigsten Abweichungen werden da besprochen und die erklären genau, was sie sich alles im Komitee überlegt haben und welche Argumente für und dagegen es gibt. Kann man das anschauen und da sieht man, wie subjektiv es ist. Man kann nicht objektiv zu einem Schluss kommen. Und eben letztlich ist es eben doch, dass wer eigentlich meistens gewinnt, ist Vaticanus, Sinaiticus und die alten Papyri. Ja, also, ich habe bereits erklärt, der Spruch, die ältesten Handschriften sind die besten, ist so nicht korrekt. Eine Handschrift aus dem Jahr 900 kann nämlich eine direkte Kopie einer Handschrift um 200 nach Christus sein. Und damit ist diese späte Handschrift nicht schlechter als eine andere Kopie derselben Vorlage aus dem Jahr 201 nach Christus. So fantasievoll habe ich jetzt das geschrieben. Also die Abschrift im Jahr 201, die kann die gleiche Qualität aufweisen wie die Abschrift aus dem Jahr 900. Also das Alter ist nicht einfach so automatisch eine Entscheidung, dann ist es auch schlechter. Und die Unterscheidung oder das Wägen anhand des eindeutigen Textes zeigt, das, was als vertrauenswürdig gezeigt wird, das ist gar nicht vertrauenswürdig. Wir haben in späterer Zeit viel, viel textgetreuere Handschriften und eben der Mehrheitstext ist nicht erst ab 400, sondern wir können ihn zurückverfolgen, genauso bis in die frühen Papyri, sogar ins erste Jahrhundert nach diesen neueren Datierungen von Kim und Carsten Peter Tiede. Nun ist es natürlich so, da kann jemand beschwichtigend sagen, ja, es geht ja nur so meistens um kleinere Unterschiede. Und ich meine, auch wenn da jetzt steht, der eingeborene Gott, man kann auch mit anderen Stellen im Neuen Testament kann man klar beweisen, dass der Herr Jesus der ewige Gott ist und dass er nicht entstanden ist später, dass er der ewige Sohn Gottes ist und so weiter. Ja, das ist so. Gott hat nicht zugelassen, dass durch diese Änderungen in wenigen Handschriften, dass da irgendwelche grundlegenden Lehren in Frage gestellt wären. Aber, ich meine, wenn ich jetzt wählen könnte, ich kriege eine Bibel mit 1., 2. Petrusbrief und eine ohne. Ja, dann würde ich nicht sagen, ja, das kommt jetzt auch nicht so drauf an, wenn da zwei Briefe nicht drin sind, dann, das meiste ist ja sowieso drin, oder? Ja, aber das wäre etwa der Unterschied. Wenn man alles zusammennimmt, unterschlagen uns die so viel Text etwa. Also einfach so runterspielen sollen wir das auch nicht. Und dann kommt noch dazu, der nächste Aland-Text markiert, der Schluss von Markus, Verse 9 bis 20, sind eine spätere Hinzufügung, ist nicht authentisch. Davon werde ich noch ein bisschen sprechen heute Nachmittag. Also das passt dann wieder zu dem ganz anderen Thema. Der Markus-Schluss einfach weg. Oder der Bericht der Ehebrecherin, Johannes 7, 53 bis 8, Vers 11, markiert der nächste Aland aufgrund von ganz wenigen Handschriften. Das gehört nicht dazu. Weg. Natürlich, die modernen Übersetzungen, die sich auf Nestlé Aland berufen, die haben den Text drin. So wie Nestlé Aland den auch drin hat, aber in doppelten Klammern, die sagen, das ist aber nicht ursprünglich. Und so findet man dann auch in modernen Übersetzungen die Angabe, ja, dieser Schluss findet sich nur in späteren Handschriften. Und der Zweifel wird gesät, das ist wahrscheinlich nicht authentisch. Aber zum Beispiel zu Sache mit der Ehebrecherin, Augustinus, ein Bibellehrer um 400 nach Christus, er schreibt in einem Kommentar, Menschen mit wenig Glauben, wenn man überhaupt sagen soll, sie hätten Glauben. Besser würde man sagen, Menschen ohne Glauben haben diesen Abschnitt aus ihren Handschriften entfernt, weil sie meinten, dass dieser Abschnitt ihren Frauen die Rechtfertigung gäbe für Ehebruch. Ja, also ein Mann aus dieser frühen Zeit der Kirchengeschichte sagt, Leute haben das entfernt, aus ganz bestimmten Motiven. Natürlich, an dieser Stelle kann man nicht Ehebruch irgendwie rechtfertigen. Der Herr Jesus sagt dieser Frau, hat dich niemand verurteilt? Niemand, Herr. Und er sagt, gehe hin, sündige nicht mehr. Er gibt ihr die Möglichkeit, von null zu beginnen, mit einer radikalen Umkehr. Aber die Sünde wird nicht irgendwie minder gemacht. Und es ist wie in Johannes 5, wo der Herr Jesus diesem Gelähmten sagt, den er geheilt hatte, sündige nicht mehr, auf dass dir nichts Ärgeres widerfahre. Nun, vielleicht können wir auch heute Nachmittag noch über diese Stelle sprechen, Johannes 7, welche internen, starken Argumente es gibt, dass dieser Text absolut echt ist. Aber aufgrund von wenigen Handschriften reißen die das heraus und machen den Text unsicher. Ja, und so ist zum Beispiel auch zu erwähnen, 1. Timotheus 3, Vers 16, dort haben wir anerkannt, groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Jetzt haben ganz wenige Handschriften, wirklich ganz, ganz wenige Handschriften haben anerkannt, groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit, welcher geoffenbart worden ist im Fleisch. Und Nestlé Aland sagt, das ist der richtige Text. Gott ist herausgenommen. Ja, auch da kann man passt das zur Vermutung, dass da ihr Lehrer ändern wollten, um auch dieses Zeugnis für die Gottheit Christi zu vernichten. Zum Beispiel auch in Judas 4 haben wir noch ein Beispiel, wo es im Mehrheitstext heißt, von Leuten, die sich eingeschlichen haben und den alleinigen Gebieter Gott und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Im Mehrheitstext ist es klar, dass der alleinige Gebieter Gott und Herr ist die gleiche Person, Jesus Christus. Da haben sie Gott rausgeschmissen. Und so merkt man nicht nur sehr viele Flüchtigkeitsfehler, sondern es gibt auch ganz bewusste Angriffe. Und zum Beispiel Apostelgeschichte 13, Vers 20, dort ist ein Fehler drin. Der Nestlé Aland sagt, Paulus hätte gepredigt in der Synagoge und gesagt, das Volk Israel aus Ägypten rausgezogen ist, 40 Jahre durch die Wüste. Und dann seien sie ins Land gekommen, 450 Jahre, und danach gab er ihnen Richter. So ein Unsinn. Wenn man das Alte Testament durchrechnet mit den Zahlen, sieht man, die Richterzeit dauerte 450 Jahre. Nicht zuerst 450 Jahre und dann kamen die Richter. Nein, wenige Jahre nach dem Tod von Josua kam der erste Richter Othniel. Im Mehrheitstext ist es richtig. Also ein ganz klarer Fehler. Natürlich könnten die jetzt argumentieren, ja, die schwierigere Lesart ist die richtige. Ja gut, wenn ein Fehler dann die ursprüngliche Lesart sein soll, bitte. Da haben wir ein Problem mit der Inspiration. Ja, und so könnte man weitere Beispiele anführen, die zeigen, natürlich ist das meiste ja alles völlig klar, aber das Ganze ist noch viel, viel klarer. Und das ist auch wichtig in Bezug auf die Ungläubigen. Wenn wir ganz klar ausgehen von den Fakten, können wir ihnen zeigen, ja, wir können sogar vom ganzen Neuen Testament sagen, was ist der richtige Text. ist nicht so, dass 10% überhaupt diskussionswürdig wäre. Nein, der Mehrheitstext ist so klar für das ganze Wort und dadurch ist natürlich die ganze Argumentation der Überlieferung und Bewahrung der Bibel ist viel, viel stärker. Und wenn wir da eben mit Nestlé-Aland operieren, da schwächen wir die Überzeugungskraft. Und im Zeugnis, wir können noch viel überzeugender argumentieren für die Exaktheit des Neuen Testaments. Und das macht Muslimen zum Beispiel echt Eindruck. Und die freuen sich natürlich über die Argumentation eines Nestlé-Aland-Anhängers. Ja, Markus 16, Schluss, wisst ihr ja auch nicht, ob das dazugehört und so. Ja, ein Muslim, das war ein geistlicher Führer in Lausanne, der hat mir mal so ein Abwaschmittel geschickt, als Brief. Und hat er gesagt, ich soll das trinken. Ja, und zwar mich berufen auf Markus 16. Werden Sie etwas Giftiges trinken? Und ihr glaubt ja nicht mal, was in der Bibel steht. Und dann der nächste Schritt wäre ja, und überhaupt, ihr wisst ja nicht mal, ob das wirklich in der Bibel steht oder nicht. Ja, Markus 16. Ja, aber über das können wir gleich heute Nachmittag sprechen. Aber ich will damit zeigen, die Sache ist eben viel klarer, als es immer dargestellt wird. Und die Argumente für den Mehrheitstext, die müssen wir bringen, sachlich und dann auch zuhören auf die Gegenargumente, nicht streiten. Nein, sondern miteinander sprechen, sagen, ja, gut, aber hast du das auch mit berücksichtigt? Ja, so kann man miteinander weiterkommen. Und das ist ja nicht nur in dieser Frage, in allen anderen möglichen Fragen, wo es etwas zu diskutieren gibt, müssen wir auf brüderliche, liebevolle Art, aber wir müssen uns bemühen, korrekt und sachlich und biblisch und geistlich zu argumentieren. Ja, wir machen jetzt Pause, Mittagspause.
Sie hörten soeben von Roshi Libi den zweiten Teil des Themas Welches ist der ganz exakte Bibeltext?
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Ihr Radio Neue Hoffnung.